Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Kerstin Zillmer.
Hallo und herzlich willkommen bei den Float Originals. Im Frühjahr 2019 postet der Däne Claus Pedersen, dass er einen Mitsegler für die Double-Handed Langstreckenregatta Baltic 500 sucht. Das Schiff? Ein Mini, eine Pogo mit nur 6,5 Metern. Es meldet sich eine junge, begeisterte Österreicherin bei ihm. Die beiden lernen sich in einer Art Blind Date am Steg von Strande kennen. Vor dem Rennen bleibt nur noch Zeit für einen kurzen Probeschlag. Als Vierte beenden sie gemeinsam das Rennen in der Mini-Class. Das war der Startschuss für die Laufbahn von Lisa Berger, die 2023 beim Mini-Transat antreten will. Wir haben sie heute zu Gast in den Float Originals. Hallo Lisa.
Ja, hallo Kerstin. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr.
Ab dem Moment, als du dieses Rennen mit Claus Pedersen gesegelt bist, warst du vom Minisegeln angefixt, richtig? Du wurdest ja im Rahmen der Travemünder Woche zur Double-Handed-Meisterschaft eingeladen und hast die One Design L30-Klasse kennengelernt. Dann hast du nach einem geeigneten Partner gesucht und ihn in Christian Kagel, einem Landsmann, gefunden. Zusammen habt ihr dann gleich den dritten Platz bei der Mini-Regatta Gran Premio d'Italia gemacht. Im Oktober 2019 nehmt ihr gemeinsam an der ersten Europameisterschaft im Double-Handed Mixed Offshore teil. Sein Know-how und deine Entschlossenheit bringen euch den Europameistertitel. Wie war das möglich, Lisa?
Ja, also es war für uns auch sehr überraschend, dass wir das gewonnen haben. Möglich war das bestimmt dadurch, dass Christian die Gegend in Kroatien und in der Nordadria generell sehr gut kennt. Deshalb war die Taktik für uns einfach perfekt, die er da gemacht hat. Und das Coole ist aber, dass wir vorher noch nie gemeinsam gesegelt sind. Also es war unser erstes Segeln gemeinsam bei der Europameisterschaft. Und wir hatten auch keine Zeit für Training, da das Boot komplett unvorbereitet war und wir erst das Boot zusammenbasteln mussten. Und es war alles ziemlich aufregend und ziemlich cool, wie es ausgegangen ist.
Was hat es denn dann möglich gemacht? Was hat da so gut gematcht? Welche Rollen habt ihr gehabt?
Also wir sind beide ziemlich ruhige Typen. Also wir werden nicht schnell gestresst. Wir maulen uns nicht an. Wir verstehen uns eigentlich ziemlich gut. Ja, das hat einfach wahrscheinlich deshalb so gut gematcht. Es war auch das Gute, dass wir als die Underdogs da reingegangen sind, weil wir das Boot nicht wirklich kannten. Also Christian gar nicht. Ich bin schon mal damit gesegelt, aber auch nur einmal. Und wir hatten keine großen Erwartungen. Wir wussten, wir konnten nichts verlieren eigentlich. Und deshalb sind wir das eigentlich ziemlich locker angegangen, hatten keinen Druck, haben es genossen und haben unser Bestes gegeben und es hat sich ausgezahlt.
Ja, sehr schön. Und du warst Vorschoterin.
Beim Double-Handed-Segeln gibt es die Einteilung so eigentlich nicht. Also es macht jeder mal alles. Meistens ist man alleine draußen und der andere schläft währenddessen. Somit sind eigentlich zwei Skipper am Boot.
Ah, okay. Klar, das ist ja auch ein anderes und längeres Segeln, genau. Das war natürlich ein super guter Einstieg. Du bist dann im Oktober 2019 die Mini-Regatta Gran Premio d'Italia gesegelt, zusammen mit Christian.
Genau, das war direkt vor die 1000 Meilen und im Anschluss bin ich gleich von dort losgesegelt für die 1000 Meilen.
2020 seid ihr nochmal die Baltic 500 zusammengesegelt. Was war da? Da habt ihr Probleme mit eurem Ruder gehabt?
Ja, genau. Es war erstens mal ein super Rennen. Wir waren ziemlich flott unterwegs und auch führend in der Class Mini. Aber dann ganz oben im Norden von dem Rennen, bei Les Eaux, glaube ich, ist uns dann der Ruderbeschlag gebrochen. Somit mussten wir das Rennen aufgeben und sind dann direkt langsam zurückgesegelt und war auch eine gute Erfahrung.
Dann seid ihr im Oktober gleich eingestiegen in die Mini-Regatta Gran Premio d'Italia und habt da auch wieder den dritten Platz gemacht. Also ziemlich klar, dass ihr doch echt gut matcht miteinander. Und dann bist du anschließend nach dieser Regatta im November losgesegelt von Barcelona. Nee, von wo bist du losgesegelt?
Genua. Ende Oktober.
Genau, Ende Oktober bist du von Genua losgesegelt, drüber nach Barcelona und dann nach Mallorca und hast da deine 1000-Meilen-Qualifikation für das Mini-Transat machen wollen. Und dann hast du ein Problem gehabt. Du hast nämlich vor Mallorca eine Kollision gehabt mit Treibgut und der Mini schlug leck und du kamst in Seenot. Darüber haben wir ja damals auf Float auch berichtet und Wie ist das jetzt? Hast du diese Erfahrung gut überwunden?
Ja, das habe ich sehr gut überwunden. Ich habe letztes Jahr im Frühjahr dann ein wunderschönes Solo-Segeln gehabt. So 460 Meilen. Also das Gute beim Segeln ist irgendwie, dass im Nachhinein die negativen Sachen ziemlich schnell vergessen sind und man kann sich nur an die guten Sachen erinnern. Und dieser Versuch der 1000 Meilen Quali war ganz eine wichtige Erfahrung für mich, denke ich. Also ich habe gesehen, wie ich reagiere, wenn was passiert, und bin nicht in Panik geraten, bin ganz cool geblieben und war eine wichtige Erfahrung. Und ich freue mich, wenn ich es nochmal starten kann.
Ja, das wird ja auch dann wahrscheinlich bald der Fall sein. Lisa, erzähl doch mal ein bisschen, was bist du so für ein Typ beim Segeln? Du hast eben schon gesagt, du lässt dich nicht so leicht aus der Ruhe bringen und dass du mutig bist. Das hast du ja schon gezeigt, als du da bei Klaus Petersen einfach so eingestiegen bist und mit dem losgesegelt bist, ohne den überhaupt zu kennen. Und segelbegeistert bist du ganz offensichtlich auch. Was würdest du noch zu dir sagen? Was macht dich so aus als Seglerin?
Ich weiß gar nicht, ob ich mich so als mutig bezeichnen würde. Also ich bin auch ein Mensch, der nervös ist und aufgeregt, gerade von neuen Dingen. Und ich habe auch oft Zweifel. Die gehören, glaube ich, generell dazu und sind auch nicht schlecht, weil man schätzt es dann noch viel mehr, wenn man was geschafft hat. Und sonst bin ich mehr so der Typ, der offen ist für Neues und gern Neues ausprobiert und sich Herausforderungen stellt.
Erzähl doch mal ein bisschen was. Du bist aus Innsbruck und bist am Attersee groß geworden. Da hast du auch segeln gelernt. Und dann hast du zusammen mit deiner Mutter gerne Urlaub gemacht. Ihr seid beide auch zusammen gesegelt. Was ist denn da eigentlich passiert? Was hat dich so gepackt? Was war, als du dann als Jugendliche eben auf diesen Segelturns mit deiner Mutter warst? War das so der Moment, ja, wo das Feuer angefacht wurde?
Es war zumindest der Anfang. Also ich bin eben durch die Familienturns das erste Mal in Kontakt gekommen mit Segeln, als ich so um die 11 Jahre alt war. Das Segeln hat mich da schon fasziniert und ich bin immer schon gerne am Ruder gestanden und vor allem, wenn die Post abging und so. Aber dann war es halt doch im Endeffekt immer so Familienurlaub. Das wird dann irgendwann auch nervig, auf so engem Raum mit der Familie zu sein. Dann so zwischen 15 und 20 war ich eigentlich gar nicht viel segeln. Also habe nicht viel mit Segeln zu tun gehabt. Und dann bin ich am Attersee durch einen Freund zum Regattasegeln gekommen. Also so Yachtstick-Regatten, nichts Großes, aber trotzdem war es ein netter Einstieg. Und da hat es mich dann gepackt. Also ich war vorher nie der Typ, der an irgendwelchen Wettkämpfen oder sonst was teilgenommen hat. Und das Regattasegeln, so hat es halt dann angefangen. Und irgendwie hat es mich nicht mal losgelassen und ist dann immer mehr geworden.
Also du stehst gerne am Ruder und hast es dann auch gerne heftig offensichtlich. Und was ist denn das, was dich so beim Regattasegeln so anfixt?
Generell beim Regattasegeln. Mhm. Ganz unterschiedlich. Also mit Crew ist einfach dieser Teamwork und das gemeinsame Ziel. Und gerade wenn es gut geht, einfach was zu gewinnen oder gute Platzierung rauszusegeln, das ist einfach ein cooles Gefühl in der Crew. Und beim Solo-Regatta-Segeln ist für mich ja neu. Also das mache ich dieses Jahr zum ersten Mal. Da kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Aber ja, generell, wie bei jedem Wettkampf wahrscheinlich, einfach die Challenge ist es, was es ausmacht.
Ja, klar. Ja, sicher. Ich meine, das ist irgendwie, es ist ein bisschen Adrenalin, es ist die Aufregung, es ist ja auch der Reiz, irgendwie die Herausforderung und irgendwie schneller zu sein. Das ist schon toll. Das finde ich auch. Wobei ich tatsächlich selber keine Regattaseglerin bin. Aber ich habe so an kleineren Regatten teilgenommen, aber dann auch als Vorschotterin und nicht an der Pinne. Und ja, und ich fand das immer toll, weil es ist ein großer, also das, wo wir das gemacht haben, das waren so Mediencups, das war immer ein großer Spaß.
Ja, cool. Ja, vor allem das Adrenalin beim Start und so. Ich kann mich erinnern, bei meinen ersten Starts, wie meine Beine gezittert haben und mein Puls hochging und
ja. Also ganz krass. Ja, ich habe tatsächlich auch mal einen Crash erlebt an einer Tonne und das war richtig mies irgendwie. Da ist uns einer reingefahren und wir sind dann rausgeflogen und das war echt blöd. Das hat uns richtig geärgert. Ja. Ja. Lisa, deine Mutter spielt ja in deiner Segellaufbahn eine wichtige Rolle. Also hat sie mit dir zusammen das Segeln gelernt oder wie ist da so, wie spielt ihr so zusammen?
Sie hat Segeln gelernt kurz bevor wir die Familienturns miteinander gemacht haben. Also so um 2000, 2001 herum. Und ja, sie ist mein größter Unterstützer. Ohne sie wäre es für mich, glaube ich, noch nicht so schnell möglich, an einer Mini-Transat teilzunehmen. Also der Bootskauf wäre mir noch nicht möglich gewesen wahrscheinlich. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich die Menschen in meiner Familie so hinter mir stehen habe. So große Unterstützung. Und sie findet das einfach richtig cool, was ich mache. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie bei längeren Regatten unterwegs bin, liegt sie die ganze Nacht mit dem Handy neben dem Kopf und schaut immer wieder. Also das ist schon cool.
Ja, das ist ganz wichtig, dass man da jemanden hat. Ja, das finde ich auch. Mhm. Sag mal, du hast Geschwister?
Einen Bruder.
Ein Bruder, okay. Genau. Du hast jetzt einen neuen Job in einer Yachtcharteragentur angenommen, der dir die Möglichkeit gibt, dass du ganz flexibel auch, also flexibel von verschiedenen Orten aus arbeiten kannst. Und das gibt dir natürlich jetzt auch viel Zeit zum Trainieren. Und dann ist es ja so, dass du schon vor dem Mini-Transat 2021, an dem Christian so erfolgreich teilgenommen hat und ja auf den vierten Platz kam, und so ein großartiges Rennen gemacht hat, dass du vorher mit ihm schon ausgemacht hattest, dass du dann anschließend seinen Mini übernimmst. Der heißt übrigens All Hands on Deck und den habt ihr jetzt auch gemeinsam in Lorient abgeholt. In welchem Zustand ist denn das Boot jetzt nach der Mini-Transat? Was muss da so alles gemacht werden?
Nur Kleinigkeiten zum Glück. Also das Boot ist in einem wirklich guten Zustand. Es ist nur der Bugsprit. Ist eben kurz vorm Ziel gebrochen bei der Mini-Transat und ein bisschen was musste laminiert werden und Kleinigkeiten, Leinen ausgetauscht, geputzt, Safety-Equipment gecheckt, wie lange das alles noch hält und aktuell ist. Und ja, da bin ich sehr froh drüber, dass er und das Boot es so gut über den Atlantik geschafft haben.
Ja, super. Super, super. Und dieser Mini ist jetzt ein Maxi, nämlich also genau. so heißt der Typ Mini. Das ist ein Maxi 650 und das ist ein Scowbug oder auch ein Plattbug-Design von David Raison. Und ja, da muss man schon auch gut mit trainieren. Wie segelt sich denn dieses Boot mit dem abgerundeten Bug?
Ein genialer Mini. Also wie du schon gesagt hast, das ist ein Scowbug, also ein Plattbug. Es sieht anfangs nicht so schön aus, ist gewöhnungsbedürftig, aber es hat schon seine Gründe, warum der so einen runden Bug hat. Denn zum Segeln ist es einfach genial. Es ist, glaube ich, der trockenste Mini, den es gibt am Markt, weil durch das Volumen in einem runden Bug kriegt das Boot so viel Auftrieb vorne, dass beim Surfen mit Welle und Wind von hinten oder von der Seite der Bug über die Wellen gehoben wird und nicht wie andere Minis immer wieder hineinsticht in die Wellen, die ja teilweise wirklich wie ein U-Boot dann unterwegs sind. Also am Maxi bleibt man wirklich ziemlich trocken und das ist auf einer Langstrecke ganz viel wert. Und vor allem ist er schnell auf den Reaching-Kursen. Also es macht richtig Spaß. Und ja, und wie gesagt, das ist der trockenste Mini auf dem Markt.
Ja, klar, das erklärt sich natürlich auch dadurch, dass der eben nicht einsticht und dann eben mehr auf der Welle surft. Es ist, glaube ich, auch körperlich ein viel angenehmeres Segeln, weil man schlägt halt nicht so viel und das geht dann eben auch nicht so auf die Knochen. Ne?
Ja, und vor allem das Trockenbleiben ist psychisch und also mental einfach so viel wert. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber die anderen Minis, die sind wirklich immer mit Ölzeug unterwegs und beim Mini-Transat im Ziel hat man oft gesehen, dass die Maxi-Segler alle kurze Hosen, kurzes Shirt anhatten und die anderen alle im Ölzeug angekommen sind. Also es ist schon riesig.
Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich habe mir das auch angeschaut. Aber, ja. Jetzt haben wir noch ein anderes Thema. Nämlich sind ja diese Minis, also die Mini-Transat, ist ja eine Einhandregatta. Das heißt, man segelt eben in diesem Mini ganz alleine über den Atlantik. Und wie viel Einhanderfahrung hast du denn jetzt schon? So, wie sicher fühlst du dich, Einhand zu segeln?
Also regattamäßig habe ich noch keine Erfahrung solo. Und so zum Trainieren bin ich circa 1000 Meilen solo gesegelt. Ja, also ich bin schon sehr gespannt, wie es mir bei der ersten Solo-Regatta gehen wird, weil ich eigentlich keine Ahnung habe, wo ich da stehe. Und wenn ich wirklich alles selber entscheiden kann und so, dann bin ich sehr gespannt und schon sehr nervös. Aber so die Solo-Trainings, die waren super und wichtig und ich kann nicht behaupten, dass ich schon sehr sicher bin, weil ohne, also im Nicht-Regatta-Modus segelt man doch anders und vorsichtiger und setzt vielleicht mal das Segel nicht, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Und da bin ich gespannt, wie sehr ich pushen kann in der Regatta dann. Da freue ich mich schon drauf.
Ja, wir auch. Da bin ich auch gespannt, dich dann zu sehen und zu schauen, wie du das segelst. Was macht denn für dich eigentlich diese Mini-Transat aus? Also ist das die Sehnsucht nach dem Atlantik? Ist das dieses Gefühl von Freiheit? Ist es die Herausforderung? Was ist es genau?
Du beschreibst es eh schon ganz gut. Das ist dann tatsächlich die Punkte. Also die Herausforderung ganz klar. Es ist ein bisschen eine Reise ins Ungewisse, weil ich es noch nie so gemacht habe. Und einfach der Fakt, dass man für alles selber zuständig ist. Also jede Entscheidung triffst du selber und du musst dich selber ums Boot kümmern, um alles, was passiert. Und das Schöne ist außerdem beim Solo-Segeln, dass man mit den Gedanken komplett bei sich und beim Boot ist. Also alles andere, was so auf der Welt passiert, ist irgendwie ganz weit weg und ganz unwichtig oder gar nicht da. Und ja, und über den Atlantik segeln, das habe ich schon mal gemacht mit Crew. Und währenddessen habe ich mir ganz oft vorgestellt, wie das wäre, wenn ich das jetzt alleine machen würde. Und deswegen, also da war mir klar, das muss ich machen, muss ich mal ausprobieren. Und ja, nächstes Jahr ist ja schon soweit, die Zeit verfliegt.
Ja, genau, das ist schon bald soweit. Und jetzt hast du aber natürlich auch mit Christian einen großartigen Mentor, nehme ich an. Der wird dir doch sicherlich sehr zur Seite stehen. Der hat viele Erfahrungen gemacht. Dem ist ja sein Weltempfänger verloren gegangen. Der hat also überhaupt gar keine Wetterdaten bekommen. Das war ziemlich schlimm, wie ich finde. Also ich habe am Tracker gesessen und habe gedacht, warum segelt der Christian jetzt nicht nach der Route, die ihm vorgegeben wurde von Sebastian Wache? Was tut er da irgendwie? Und keiner hat irgendwie verstanden, oder Sebastian und ich irgendwie, die wir ja beide wussten, irgendwie, wie das Routing aussah, das Sebastian eben Christian gemacht hat. Und dann nach ein paar Tagen kam raus, irgendwie, dass er, ich weiß gar nicht mehr wie oder wann wir das überhaupt erfahren haben, dass er seinen Weltempfänger verloren hat. Ich glaube, erst ganz zum Schluss oder so. Und ja, und dafür hat er einfach ein super tolles Rennen gemacht. Und das heißt, der ist jetzt wirklich mit allen Wassern gewaschen. Und das ist ja auch sein zweites Mini-Transat gewesen, dass er gesegelt ist. Und ja, und dann war es ja auch nochmal ein sehr besonderes Mini-Transat, also mit diesen Entscheidungen oder Nicht-Entscheidungen der Regattaleitung, die sich ja irgendwie sehr schwer getan haben, da Führung zu übernehmen für alle Segler. Es gab da viel Ärger und Streitigkeiten zwischendurch. Das wird dir sicherlich nicht passieren. Ich nehme an, dass sich die Regattaleitung da jetzt ein bisschen was überlegt hat, damit das nicht so sein wird. Aber Thema Wetterrouting, wie gut bist du da schon?
Ich bin am Lernen. Also man lernt nie aus und ich werde die ersten Regatten jetzt hernehmen als wirklich gutes Training. Und weil ich tatsächlich war ich noch nie so krass mit Wetterroutings beschäftigt, also so jetzt mit der teuren Software und so. Es hat irgendwie immer jemand anders übernommen. Aber jetzt wird es Zeit, dass ich das alles selber mache. Und ja, ich versuche mir da bestmöglichst vorzubereiten und wird schon werden.
Ach, das, da bin ich mir auch sicher. Ich meine, wie gesagt, Sebastian Wache, der bietet ja auch tatsächlich eben diese Online-Seminare an, an denen man teilnehmen kann. Das habe ich selber auch schon mal gemacht. Das fand ich ganz toll. Das macht er super. Mit dem kann man ja eben auch so Wetterroutings dann mal ausarbeiten. Und ja, das ist einfach auch ein total netter Typ.
Und nochmal zurück zum Christian. Ich glaube, für ihn war gar nicht das Schlimmste, dass er keine Wetterdaten mehr bekommen hat, weil er ist ja super nach Süden gesegelt. Aber ich glaube, dann sind die Zweifel bei ihm gekommen, dass wo die anderen sind. Und ohne diesem SSB-Radio kriegst du ja auch nicht mehr die Ranglisten übermittelt. Und somit hat er keine Ahnung gehabt, wo die anderen alle sind. Und ich glaube, deswegen hat er Zweifel gekriegt und ist dann schon ein bisschen früher nach Westen gesegelt, obwohl er noch viel weiter nach Süden hätte fahren können. Und ja, ich glaube, das war das Schlimmste, wenn du nicht weißt, wo du stehst im Feld.
Ja.
Das stelle ich mir schrecklich vor.
Ja, das ist so wie so eine Ghost-Regatta, glaube ich. Also du bist einfach irgendwie nicht mehr so richtig Teil von allem, oder?
Ich glaube auch, dass das so ist. Also da bin ich so gespannt, wie das sein wird.
Ja. Wer sind denn eigentlich so deine Vorbilder? Hast du irgendwie, also Frauen, weil du ja nur eine Frau bist, irgendwie an, wo du so sagst, so ach, irgendwie die ist so super, die finde ich toll?
Also das klassische Vorbild habe ich so wie viele Frauen wahrscheinlich, so die Ellen MacArthur. Ich glaube, die ist Vorbild für viele Frauen im Offshore-Segeln. Und sonst hatte ich das Glück, schon ein paar Segler persönlich kennenzulernen bei den Mini-Regatten. Zum Beispiel die Irina, die Russin, Irina Grascheva, ist ganz eine coole Frau und ist so tough. Und so motiviert, also ich bin ganz froh, dass ich sie kennenlernen habe dürfen. Und das motiviert schon. Und sonst große Segler wie Boris Herrmann oder Clarisse Cremer und Sam Davis.
Ja.
Die typischen, die üblichen Verdächtigen.
Ja. Wen ich ja auch total toll finde, also ich als Journalistin natürlich, ist Pepare. Ich liebe Pepare, die ist so cool und die ist wirklich unglaublich cool und die macht natürlich auch wirklich eine tolle Kampagne. Als Journalistin weiß sie ja auch, was sie tut und kann eben mit Medien gut umgehen und das macht sie eben auch ganz klasse. Und aber die hat irgendwie, die ist so lustig und auch irgendwie bei der Vendée Globe fand ich sie so, so tough und so mutig und die hat ja wirklich nicht klein beigegeben. Sie musste das Ruder im Southern Ocean auswechseln. Sie hat das irgendwie so gut vermittelt und wirklich schön, eine tolle Frau.
Und so ehrlich mit den Emotionen, die sie gezeigt hat. Also sie ist wirklich toll und sie zeigt, dass jeder das irgendwie schaffen kann. Weil sie war ja auch irgendwie so ein bisschen ein Underdog oder hat nicht so die klassische den klassischen Weg gewählt, wie die Profis da unter diesen Imoca-Seglern. Und das finde ich ganz super, wenn man solche Personen auch dabei hat.
Ja, klar. Und die hat natürlich als Segeljournalistin auch viel Erfahrung, weil die ist auch viele Boote gesegelt. War ja auch Segeltesterin und ist auf vielen Booten gewesen. Das heißt, die hat viele verschiedene Boote unter ihren Händen gehabt. Und das macht natürlich auch nochmal was aus, viel drüber geschrieben. Aber sie ist ja auch nicht die Allerjüngste, also sie gehört sicherlich irgendwie zu den älteren Vendée Globe-Seglerinnen und also jetzt verglichen mit Clarisse Cremer.
Ja. Und dann noch dazu auf so einem alten Boot, ohne geschützten Cockpit und boah, krass.
Ja, echt. Krass, genau, das finde ich auch. Ja, und ich finde das wirklich ganz toll. Also das zum Beispiel eben auch, wie du eben schon sagtest, Irina, wie spricht man sie? Du hast es eben besser gesagt.
Grascheva oder Grascheva.
Gut, dass die Irina da beim letzten Mini-Transat hat die ein wahnsinnig gutes Rennen gemacht in ihrem Prototypen und war wirklich die ganze Zeit auf Platz 4 und hat sich überhaupt nicht abhängen lassen und hat den drei Männern vorne wirklich an der Hacke geklebt. Und ja, ich habe fast noch gedacht, vielleicht kriegt sie sogar den dritten, aber das hat dann nicht geklappt.
Das wäre ihr so vergönnt gewesen.
Ja, das finde ich auch, unbedingt.
Und sie ist ja auch so ein taffer Typ, das ist unglaublich. Also die hat sich da reingehängt, das war ja auch ihr zweites Mini-Transat. Beim ersten hat sie einen Mast verloren, mitten am Atlantik. Und jetzt mit so einem älteren Proto, das so gut mitfahren, mit dem Schnellen, auch mit Skow. Und das war unglaublich, das zu beobachten. Und sie war auch in den Qualifikationsregatten immer so gut. Die ist schon wirklich tough.
Ja, stimmt. Das heißt, du hast gute Vorbilder, Lisa, und Frauen, an denen du dich gut orientieren kannst. Und das ist ja, glaube ich, auch tatsächlich jetzt gut, dass sich das verändert, dass mehr Frauen an diesen Regatten teilnehmen, dass auch mehr Frauen unterstützt werden von anderen Frauen, wie zum Beispiel von dem Magenta Project, das ja in England von einer Gruppe von Frauen eben stark gepusht wird und mit dem wir auch verbunden sind. Also Float und das Magenta Project sind auch partnerschaftlich verbunden und immer wenn es irgendwie was Gutes zu berichten gibt, dann schreiben wir auch darüber. Wir haben ja einen guten Kontakt auch mit Dika Ferry, die hat ja für uns viel über die Vendée Globe geschrieben und die finde ich auch ganz großartig. Ich meine, die große Dika Ferry. Ja, das heißt also für die jüngeren Frauen, die jetzt kommen und eben ins Mini-Transat einsteigen und ins Offshore-Segeln einsteigen, ja, für die gibt es jetzt Gott sei Dank schon diese Vorbilder wie eben Pepère, Sam Davis oder Clarisse Cremeur und auch die anderen drei Frauen, die noch mitgesegelt sind.
Ich meine, es sind immer noch zu wenig Frauen, aber es entwickelt sich wirklich gut. Jetzt bei den Mini-Qualifikationsregatten sind echt viele Frauen teilweise gemeldet. Also ich glaube, das wird ein neuer Rekordwert bei der nächsten Mini-Transat.
Oh.
Das wäre super.
Ja, super. Gut, gut. Ja, so muss das sein. 50-50.
Oh, ja, das wäre cool.
Kommt noch. Genau, dauert noch ein bisschen, kommt aber. Ja, schön. Lisa, jetzt muss ja das Ganze auch finanziert werden. Du hast den Mini von Christian abgekauft. Da hast du schon so ein bisschen angedeutet, da hat deine Mutter auch mit unterstützt. Jetzt musst du natürlich auch die restlichen Regatten und die Arbeiten am Boot noch finanzieren. Und dafür hast du jetzt gerade eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Erzähl mal, wie und wo die läuft.
Genau, ich dachte mir, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Die läuft noch 21 Tage, glaube ich. Und die gibt es auf der Seite www.ibelieveinyou.at. Das ist eine österreichische Crowdfunding-Seite für Sportler. Und ich freue mich sehr, wenn ich da Unterstützung kriege. Also es ist mit jedem Beitrag schon eine große Hilfe, weil wir sind ja eigentlich ganz viele Segler und wenn ganz viele Segler sich zusammentun, kann da ganz vieles rauskommen dabei. Und ja, ich freue mich, wenn ich ein paar Leute dazu begeistern kann und die mit ins Boot holen.
Ja, genau. Sei auch nochmal hier von unserer Seite oder von meiner Seite gesagt, unterstützt Lisa und die Adresse habt ihr jetzt, wo ihr die Crowdfunding-Kampagne findet. Das tun wir auch. Also wir werden dich gerne auch medial unterstützen und dich begleiten. Ah, eine Frage haben wir noch offen gelassen. Wie soll es denn jetzt weitergehen 2022? Welches sind die Vorbereitungsregatten, die du segeln wirst?
Für mich geht's Anfang April endlich los. Darauf habe ich ja lang hingefiebert. Im April segle ich Solomed 1 und 2. Das sind zwei Solo-Regatten, also meine ersten Solo-Regatten. Dann im Juni gibt es das Fastnet, Mini-Fastnet Race. Das ist eine Double-Handed-Regatta. Im Juli gibt es dann das größte Rennen für mich dieses Jahr. Das ist das Azoren-Rennen. Das geht von Les Sables d'Olon nach Horta und wieder zurück. Also in zwei Etappen. Ist auch ein Solo-Rennen. Und zum Abschluss dann noch eine kleine Double-Handed-Regatta in Frankreich, das Duo Concarneau. Und ja, und jetzt im April werde ich auch noch nach dem Solo-Med meine 1000-Meilen-Quali nochmal angehen. Diesmal ohne Zwischenfälle hoffentlich. Und dann bin ich auf jeden Fall für das SAS, für das Azoren-Rennen qualifiziert. Darauf freue ich mich schon.
Ja, das wird natürlich klappen, gar keine Frage, da bin ich sicher. Und sag mal, wo wirst du die Quali segeln, die 1000-Meilen-Quali?
Ich werde es dadurch, dass ich schon in Barcelona bin, wegen dem Solomed-Rennen, werde ich von Barcelona aus starten.
Also nochmal die gleiche Runde?
Genau, ist ja unfinished Business, dann kann ich das noch abhaken.
Ja, super. Gut, gut. Ja, dann bist du ja mal gut beschäftigt und das Mini-Transat findet ja erst im September nächsten Jahres, also 2023 statt. Und ja, da hast du ja noch gut Zeit, dich wirklich gut vorzubereiten. Und ja, und dein Job lässt das ja jetzt auch zu, dass du eben woanders sein kannst. Das ist ja auch ganz großartig. Das heißt, du kannst dann neben dem Arbeiten auch segeln oder neben dem Segeln auch arbeiten.
Ja, genau.
Ja. Lisa, ich denke, wir sind hier ans Ende gekommen unserer heutigen Folge der Float Originals und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für das schöne Gespräch.
Und
ja, und ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute jetzt erstmal für deine Vorbereitungsrennen und wünsche dir, dass das Boot, ja, dass das Boot gut läuft und dass überhaupt alles gut läuft. Und wir werden natürlich auch auf Float über deine Erfolge schreiben. Und ja, das heißt, bis dahin sage ich jetzt erstmal Tschüss und Baba, wie ihr sagt in Österreich. Genau, und wünsche dir, da ja heute Freitag ist, noch ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, liebe Kerstin, hat mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen und danke auch für eure Unterstützung.
Und allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich auch kein schönes Wochenende, weil wenn ihr es hört, ist es ein Mittwoch, dann wünsche ich euch einen schönen Donnerstag. Nein, Spaß beiseite. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern alles Gute, gerade jetzt in diesen traurigen und erschreckenden Zeiten. In diesem Sinne, bei den Float Originals war heute Kerstin Zillmer am Mikrofon und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Kerstin Zillmer.